Meine Happy Idea wirklich schon bei Mara und der Feuerbringer war der Satz, ist dieser Poltergeist. Weil ich mir irgendwie dachte, wenn jemand mit einem Akzent sowas ausspricht, also mit einem Dialekt, hat es eine viel größere, ist es viel näher an uns dran, als wenn jemand sagt, ist das ein verdammter Poltergeist, Mann?
Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross. Herzlich willkommen zur 17. Folge von Ein Intro für alle Fälle. Und wer letztes Mal dabei war, der weiß, das ist heute Teil 2 einer Doppelfolge. Zu der Serie, Leslie?
Zu Kohlrabenschwarz. Und die Serie ist nicht nur deshalb bedeutend, weil sie richtig gut ist, sondern weil wir auch die Gelegenheit haben, mit zwei ausführenden kreativen Köpfen zu sprechen. Letztes Mal war es Andreas Lenz von Ungarn Sternberg, der an der Musik entscheidend beteiligt war. Und heute, jetzt ist es Tommy Krapfweiß. Wer ist Tommy Krapfweiß?
Ja, einer, sagen wir mal, der beiden, die Kohlrabenschwarz ersonnen haben, während eines Abendessens. Alles Weitere werden wir gleich erfahren. Und ich würde mal sagen, wir versuchen uns wieder irgendwo hinzubeamen, wo wir unsere zwei Gesprächspartner heute treffen könnten. Leslie, wie wäre es mit einem alten, abgelegenen Schuppen, in dem Reste einer vergammelten Minigolfanlage liegen? Irgendwo tief im Wald.
Gute Idee. Ein Minigolf-Materialschuppen im Wald. Ja, da beamen wir uns hin. Den Tommy Krapfweiß und den Wolfgang Fröning, der nicht nur einfach ein großer Fan der Serie ist, sondern der in Zusammenarbeit mit dem Produzenten und den Beteiligten ganz viel getan hat und tut. Wir machen uns auf den Weg.
Absolut. Versuch's.
Jetzt geht's los.
Wir haben jetzt also zwei neue Gesprächspartner dabei.
Und die heißen wir herzlich willkommen.
Hallo, so heißen wir. Ja, das stimmt.
Hallihallo.
Den Wolfgang Fröning, den kennt ihr schon aus unseren Star Trek-Folgen. Und der Wolfgang, der ist sehr gut bekannt mit unserem Stargast in dieser Folge. Ja, ich sehe ihn nämlich gerade. Ne? Wir sind zwar nur auditiv unterwegs, aber wir haben jetzt gerade den Vorteil, uns alle sehen zu können. Und da sitzt er, der Tommy Krapfweiß. Der Kreateur dieser tollen Serie Kohlrabenschwarz. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Und wir sehen ihn deshalb, weil wir diesmal, und das erklärt vielleicht auch die etwas andere Audioqualität dieser Sequenz, wir nehmen diesmal über Zoom auf. Das heißt, wir hören uns nicht nur, wir sehen uns auch. Und ja, für uns ist das natürlich besonders schön. Das ist dann ein sehr viel angenehmeres Gespräch. Und die sehen alle gut aus, die Herren, muss ich sagen.
Vielen Dank, das kann ich genauso zurückgeben. Und du hast ein leuchtendes Mikrofon.
Es muss ja mit mir mithalten.
Es leuchtet fast so sehr wie du.
Tommy hat ja nicht nur Kohlrabenschwarz ins Leben gerufen. Jeder kennt bestimmt auch Bernd das Brot. Wenn er ja nachts durchs Fernsehprogramm gesäppt ist und nichts mehr gefunden hat, dann wenigstens die Nachtschleife. Bernd das Brot, das haben wir bestimmt hier und da immer gesehen. Und wir kennen ihn natürlich von Samstagnacht, RTL.
Je nachdem, wie alt man ist, ja.
Ja, ich bin genau dein Alter, ich bin einen Monat jünger.
Glückwunsch.
Ja, danke. Und habe das natürlich damals auch gesehen. Mhm. Und seitdem ist Tommy Krapfweiß ein Begriff und ich habe immer wieder mitbekommen, was er so alles treibt. Er schreibt halt auch Fantasy-Romane, daraus entstanden Hörspiele. Zum Beispiel die berühmte Serie Ghost Sitter, die immer noch aktuell läuft und geschrieben wird. Und wir kommen jetzt direkt zu dieser tollen Serie Kohlrabenschwarz, die nämlich auch als Hörspiel gestartet ist.
Richtig, ja.
Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich weiß, mit Michael Kessler hast du es ausbaldowert bei einem Abendessen. Aber hattest du vor, irgendwann mal gedacht, ich muss mal von den ganzen Komödiensachen, die ich so mache, in so ein ernsteres Fach?
Nö. Ich habe, solche Gedanken habe ich eigentlich nie. Es gibt dann einfach eine Idee für den Stoff und das interessiert mich und dann mache ich das in meiner liebenswerten Art mit den Leuten, die sich dafür anbieten. Ich denke deutlich weniger über Genrebestimmungen nach, als das dann notgedrungen die Menschen tun, die uns dann Geld dafür geben müssen. Die müssen das dann natürlich schon tun. Und bei Kohlraben Schwarz war das besonders herausfordernd, denn wir haben sehr schnell gemerkt, das muss ein wilder Mix aus verschiedenen Genres sein, damit es das ist, was wir in unseren Hirnen haben. Und es hat ja humorvolle Aspekte in den Figuren zumindest, sind ja, das ist also Character Comedy nennt man das dann, steckt ja drin. Aber es ist nicht per se so, dass der, wie soll ich sagen, die Darreichungsform ist, seht mal eine Comedy-Show oder eine Comedy-Serie, das natürlich nicht. Aber es sind humorvolle Momente drin. Aber ich habe mir zu keiner Sekunde gedacht, so und jetzt mache ich mal was Ernstes. Sondern der Stoff, die Idee, die Figuren gebieten, wo das hingeht. Und dann muss man halt Leute finden, die sagen, ich will das haben.
Und diese Leute waren ja dann Paramount.
Ja, zunächst war es tatsächlich Audible. Also die Barbara Landsteiner von Audible, der hatte ich das mündlich gepitcht bei einem Gespräch, wo es um was völlig anderes ging. Und die hat dann gesagt, das will ich unbedingt haben. Mhm. Und da das dann dort eben so wahnsinnig erfolgreich war, hatten wir dann, gute Argumente, als wir dann mit Paramount über andere Stoffe gesprochen haben, um das dort anzubringen. Und dann stellte sich heraus, dass dort Leute, die das Hörspiel kannten, und ganz großartig fanden. Und so sind wir da eigentlich offene Türen eingerannt.
Ja, praktisch. Das heißt also, von Seiten von Paramount wurde gar nicht mehr viel an der Story geändert oder gab es da viele Wünsche? Macht es lieber mal in die Richtung?
Nein, sonst hätten wir es A nicht gemacht, wenn es jetzt extreme Wünsche gewesen wären. Also es gab vorher mal einen potenziellen Partner, mit dem wir das eventuell auch hätten zusammen machen können. Da kam aber dann... Ja, und dann müssen wir halt mal schauen, wie das so ist mit dem Michael Kessler, wenn der nicht zu alt ist. Und dann war ich sehr irritiert und habe dann so nachgefragt, wie meint ihr das jetzt? Ja, also da muss man ja dann immer gucken, ob dann der jeweilige Kunde, der jeweilige Streaming-Service das auch so besetzt haben will oder ob man da ran muss nochmal. Da habe ich gesagt, da müssen wir gar nicht ran. Da müssen wir gar nicht ran, sondern wir müssen das Gespräch jetzt beenden. Weil wir werden auf gar keinen Fall... Da, also irgendwie im Gegenteil, wir werden schauen, dass wir den Originalcast bekommen. Und ich meine, Wolfgang, stell dir du mal vor, so aus deiner, ich nenne es jetzt mal despektierlich Fanperspektive, wenn die Serie rausgekommen wäre und du hättest dann einen 22-jährigen Schwab gesehen. Wie hätte sich das für dich angefühlt?
Nennen wir es Vomitieren im Strahle.
Ich meine, gut, ja. Eben.
Genau.
Nein, also Schwab ist Kessler. Kessler ist Schwab.
Ja, und ich hatte die Idee mit ihm, mal ganz abgesehen davon jetzt mal, ne? Mal abgesehen davon, was sich irgendwelche Leute wünschen können. Ich mache das natürlich mit dem Michael.
Mhm. Hast du da eigentlich im Grunde zwei Gründe dafür, das zu machen oder eben nicht zu machen? Zum einen, du willst die Integrität deines Produktes, deiner kreativen Idee erhalten, aber auch die Integrität deines Umfeldes und die Integrität dieses Netzes.
Richtig, genau so ist es. Und es war dann bei der Umsetzung als Streaming-Serie nochmal eine Herausforderung, weil der Jürgen Tonkel keine Zeit hatte, um die Rolle, die er im Hörspiel spricht, auch zu spielen, die des Pfarrers Franz. Und wir wollten aber unbedingt, dass er dabei ist. Und jetzt ergab sich aber, dass ich ja in dem Hörspiel die Rolle des Thomas Waldner gesprochen hatte, einfach nur, weil ich halt anwesend war und nichts koste und weil ich wahnsinnig gut war, vielleicht nicht. Dann haben wir gesagt, dann spiel doch diese Rolle, die hat deutlich weniger Drehtage, das kannst du während deines Drehs für die andere Serie, für die Chefin, das kriegen wir irgendwie hin. Und auch da war es dann so, dass wir es eben geschafft haben, dass der Tonk auf jeden Fall auch stattfindet in der Serie und er hat diese Rolle, die ja bei mir relativ, zumindest in den ersten zwei Staffeln, relativ einfach angelegt ist und eher als Comic Relief und als hilflose Gestalt, so vertieft, dass das wiederum eine Motivation gegeben hat, um ihn in der Staffel 3 des Hörspiels, was ich dann dummerweise widersprechen musste, ja, wie soll ich sagen, zu einem Dreh- und Angelpunkt im Finale zu machen. Das hätten wir vielleicht gar nicht unbedingt gemacht, wenn der Thomas Falkner nicht durch den Herrn Tonkel in der Streaming-Serie so eine Tiefe bekommen hätte. Mhm.
Ist denn eigentlich Kohlraben Schwarz schon komplett zu Ende gedacht im Vorfeld?
Nein. Also das, also ich hatte, also es ist ja nicht ganz allein von mir, ne? Also zum ersten Mal, also Michael Kessler und ich hatten die Grundidee und geschrieben habe ich es dann letztendlich die Hörspiele mit Christian von Aster, der einen sehr, sehr großen Anteil auch an der übergeordneten Story hatte. Und es war immer schon klar, dass hinter dem Bösewicht von Staffel 1 und 1,5 eigentlich nochmal jemand steckt. Und ursprünglich sollte das dieser russische seltsame Einflüsterer Rasputin sein. Und dann kam aber ein Film raus vor einem Jahr, vor zwei Jahren, aus der, oh Gott, wie hieß das denn gleich? Irgendwas von Guy Ritchie,
The Kingsman.
Ja, genau, richtig. Genau, und da war in einem dieser Teile, den ich ansonsten jetzt irgendwie so ein bisschen medioker war, fand, war aber Rasputin sehr präsent. Und dann haben wir uns gedacht, nee, das können wir irgendwie nicht machen. Das wirkt dann so, als hätten wir uns gedacht, ach guck, die haben ja eine tolle Idee, die nehmen wir auch. Und dann habe ich mich an eine alte Folge von Bernd das Brot erinnert, in der wir Konrad Dippel thematisiert hatten, einen tatsächlich real existiert habenden Alchemisten, der auf Burg Frankenstein, tatsächlich auf der Burg Frankenstein geboren wurde und der ganz hingebungsvoll nach dem ewigen Leben geforscht hat. Und das passte noch viel, 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 viel besser, als Rasputin jemals hätte passen können. Und das habe ich mit Christian besprochen und so hat sich das dann in diese Richtung geändert. Aber im Großen und Ganzen grob war schon klar, in welche Richtung es sich bewegen sollte.
Ja, also es heißt nicht, es ist schon festgelegt, es gibt insgesamt 5 Staffeln.
Ach so, das? Nein, überhaupt nicht. Nein. Wir hatten aber so das Bauchgefühl bei der dritten Staffel, damit machen wir jetzt auf jeden Fall mal für diese Storyline den Sack zu beim Hörspiel. Mhm. Und Wolfgang, weißt du es noch, wie viel, was hatten wir mal gesagt, wie viel Streaming Staffeln wären, wie viele Hörspielstaffeln, weißt du es noch?
Also es war ursprünglich 2 Streaming-Staffeln, eine Hörspielstaffel. Genau. Also es war wohl grundsätzlich angelegt auf 6 Streaming-Staffeln.
Ja, genau. Richtig. Siehst du? Bin so froh, dass ich den Wolfgang habe.
Ja. Aber da kann ich vielleicht mal kurz einhaken, weil Tommy, dein Universum, in dem du produzierst, dein Erzähluniversum, im Grunde hast du es gerade schon angedeutet, Wolfgang ist mit Fan unzureichend angesprochen. Im Grunde kann man ja sagen, gibt es auch eine ganz neue Verbindung zwischen den kreativen Leuten und den Leuten, die ja man Fans nennt. Aber die Verbindung ist sehr viel enger. Und ich glaube, das kommt doch auch deiner Art zu produzieren und zu leben entgegen. Ne? Ihr pflegt das ja auch und du pflegst das.
Ja. Ja, sehr. Also das Ganze begann eigentlich, würde ich mal sagen, damit, dass in Mara und der Feuerbringer ein großer Anteil an, ja, Fans ist ein tolles Wort eigentlich, aber es ist zu wenig für das, ne, wie du schon sagst, was die Menschen da um uns rum verkörpern. Nennen wir es Community vielleicht einfach, was dann wiederum zu viel ist, weil so persönlich ist es dann oft auch nicht, aber irgendwie auch schon. Auf jeden Fall waren da viele Leute am Set. Wir mussten einen Mittelaltermarkt bevölkern und brauchten auch budgettechnisch Leute, die vielleicht dann ein eigenes Kostüm mitbringen. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, so dass wir zum Beispiel, als wir die Hörspielserie Mara und der Feuerbringer gemacht haben, haben wir dann wieder die Community angehauen, ob sie nicht in einem Zoom-Talk mit 80 Teilnehmern mit uns zusammen die Geräusche der Mittelaltermarkt-Teilnehmer und der Schreier und der Lindwurm-Opfer und so weiter übernehmen wollen. Und das passiert immer wieder. Man sieht zum Beispiel, ich glaube, Wolfgang, sieht man dich auch in dieser Bernd das Brot, Tanz das Brot-Version?
Bei Tanz das Brot bin ich dabei. Da Brot sind auch viele aus der Community dabei.
Ja, genau. Und immer mal wieder gibt es dann so Aufrufe, wo wir sagen, komm, da können wir irgendwie was zusammen machen. Und es ist dann schon auch immer so, wenn es ein Budget gibt, ne, wie damals bei Mara und der Feuerbringer, dann kriegen die Leute auch Geld dafür. Und wenn aber jemand sagt, du, ich möchte das nicht, dann muss man das natürlich auch nicht machen. Also das ist wirklich immer rein auf Spaß ausgelegt und ich hoffe, Wolfgang kann bezeugen, dass ich wirklich eher 50 Mal frage, ob die Leute wirklich Lust drauf haben und sie es bitte nur dann machen, wenn sie Lust und Zeit haben und wenn sie mit dem jeweiligen Deal einverstanden sind. Und wenn nicht, dann nicht. Und das ist gerade bei dem Aufwand, den auch die Fanpages und so weiter bedeuten, bin ich eigentlich in einem konstanten Loop aus, bitte, 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 bitte macht das wirklich nur, wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich Spaß daran habt und das gerne, 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 gerne wollt. Und ich versuche dann immer auch, wenn es irgendwelche Goodies und sonstige Dinge gibt, die zu dahin zu leiten. Also zum Beispiel hatte Leonine, unser Partner bei den Ghostsitter Hörspielen, hatte irgendwie einen Packen Kinogutscheine zu vergeben. Und dann landen die natürlich als allererstes im Discord mit den Superfans. Oder als der Brotladen, also der Merchandise-Store von Bernd das Brot, hat gesagt, sie machen eine Sonderaktion, dass alle Leute, die über meinen Link bestellen, einen Superfan-Pin umsonst dazu bekommen. Und diese Link landet dann zwei Wochen vorher beim Discord erstmal und dann erst mache ich das öffentlich. Und ich gucke halt immer, wenn ich irgendwie sowas habe, dass ich da dann irgendwie in irgendeiner Form was zurückgebe, wenn es irgendwie geht.
Du denkst eher, du denkst gemeinschaftlich. Ich glaube, das kommt ziemlich deutlich rüber, ne? Du bist kein, du allein auf der Welt würdest du gar nicht so gern leben wollen.
Manchmal schon. Manchmal schon, aber nein.
Ja, gut.
Nee, ich habe vor allem eine, ich empfinde einfach so eine tiefe Dankbarkeit gegenüber den Leuten wie Wolfgang, die seit so vielen Jahren jetzt, in deinem Fall ja Wolfgang seit 20 Jahren oder so, keine Ahnung, Dinge
15.
tun. 15 Jahren, großartige Dinge tun, die wirklich ohne die nichts von dem, was wir jetzt so machen, so wäre, wie es jetzt ist. Und ich versuche halt immer, wenn es irgendwie geht, das auch publik zu machen, zum Beispiel, wenn Interviews sind oder so, versuche ich auch immer zu sagen, und dann schaut mal da, die Maraverse-Fans und da und hier. Und jetzt vor kurzem, als klar wurde, dass Kohlraben Schwarz beim BR läuft, habe ich denen auch die Seite empfohlen und habe gesagt, schaut mal da drauf, das ist so wahnsinnig großartig, das ist einfach der Wahnsinn, was die machen. Und es kam dann tatsächlich auch von der Redakteurin zurück, oh mein Gott, das ist so eine große Hilfe, ich bin so dankbar, bitte richte meinen Dank aus. Also ja, ich alles, was ich da so irgendwie an Dankesbekundungen und Zuwendungen organisieren kann und aufbringe, ist dann immer noch zu wenig.
Ist ja in dem Geschäft nicht immer üblich, oder? Also ich meine, du hast ja schon einiges erlebt, so. Ich meine,
das weiß ich nicht. Ich kann nichts über andere Leute sagen. Ich kenne eigentlich fast nur Leute, die ihre Community heutzutage zumindest sehr, sehr, sehr gut pflegen und sehr genau wissen, was sie daran haben. Also egal, ob das dann so Riesengrößen wie Gronkh sind oder eine Autorin wie Liza Grimm oder Leute aus dem Cosplay-Bereich wie Mall Cosplay und Co. Das sind alles Menschen, die sehr hingebungsvoll sich darum kümmern und sich sehr wohl bewusst sind, was für einen gigantischen emotionalen, motivationalen und auch sonstigen Wert so eine tolle Community hat. Mhm. Eigentlich finde ich, das ist eher die Regel. Ich weiß aber nicht, wie, das kann, Wolfgang, du bist ja in mehreren Fandoms unterwegs, kann man das Maraverse-Fandom irgendwie vergleichen oder kategorisieren?
Also gefühlt eigentlich nicht wirklich, weil das ist schon eine ganz spezielle Geschichte. Ich bin jetzt allerdings auch nicht so in anderen Großfan. Also klar, ich bin Star Trek-Fan, aber das ist, da wird die Community nicht so eingebunden. Da wird eher Stillschweigen bewahrt, damit bloß keiner irgendwas mitkriegt, bevor irgendwas veröffentlicht
das
wird.
Das ginge aber auch gar nicht bei so einem Monster.
Natürlich nicht.
Das geht natürlich nicht, ja. Genau, also wir versuchen auch immer die Leute mitzunehmen, wenn es irgendwie geht.
Ja, auch gerade die Vielfältigkeit des Maraverse, wenn ich dran denke, es fing halt mit drei Fantasy-Büchern an und dann tauchte auf einmal der Polizist Kornbichel aus den Mara-Büchern, tauchte dann auf einmal bei Ghostsitter auf dem Jahrmarkt auf.
Das war die Initialzündung.
Er hatte zu viel Stress in München mit dem Mara-Fall und ist dann nach Miesbach gegangen und da stand dann die Geisterbahn und da kam dann der nächste große Haufen auf ihn draufgeworfen und das war schon sehr lustig und ja, und von da an hat sich alles entwickelt und jetzt sind es Ja, ganz viele Serien, also Kohlraben Schwarz, Mara und der Feuerbringer, Ghost Sitter mit den Spin-offs, die Abenteuer des Rufus D. Feuerfliegt, Dada und Welf, Kommando Katze, dann Bilbo und seine
Haben wir auch
Bande,
noch
Lord
eingebaut, Lord Schmetterhemd
Schmetterhemd.
und das Pummel-Einhorn spielt irgendwie auch noch mit. Es ist ein riesiger Moloch. Und man muss ein bisschen aufpassen. Also das Pummel-Einhorn zum Beispiel, dieses Universum ist so bekloppt und auf eine lustige Art, eine willkommene Art beliebig, weil alles geht, dass ich da am vorsichtigsten bin mit der Einbindung. Weil das einfach alles komplett auf den Kopf stellen würde, wenn das so extrem rüberschwappen würde in unsere Welt, dann wäre einfach alles egal und sehr, sehr bunt. Also da bin ich relativ vorsichtig. Die anderen Sachen sind so, dass sie sich eigentlich ganz gut einfügen, würde ich mal sagen, in das Maraverse. Und dann muss man halt immer noch gucken, ne, weil du vorhin angesprochen hast, willst du mal was Ernsteres machen? Kohlraben Schwarz ist ja schon vom Stoff her ab 16. Das heißt, wenn ich diese Themen in Kohlraben Schwarz einfließen lasse, muss ich natürlich sehr vorsichtig sein, dass das dann nicht plötzlich sich so ausgestaltet, dass Kinder das nicht mehr hören könnten. Ja, klar.
Ja, klar. Nochmal Stichpunkt Community, die hat ja auch versucht, die zweite Staffel zu erzwingen mit Betty.
Ja, genau. Aber nicht mit vorgehaltener Waffe oder stumpfen Gegenständen, sondern mit einer vielbeachteten Brief-, Mail-, Social-Media-Aktion, die im Endeffekt durchaus was gebracht haben könnte. Also wir wissen es nicht sicher. Ich müsste da mal dezidiert die Leute beim Bayerischen Rundfunk drauf ansprechen. Die hatten in unserem Erstkontakt. Also andersrum, als klar war, dass der Bayerische Rundfunk, das Bayerische Fernsehen Kohlraben Schwarz zeigt, haben wir das auch von Social Media erfahren. Wir wussten es nicht. Und daraufhin habe ich dann Kontakt zu der Redaktion gesucht und die haben dann schon gesagt, ja, und dann gab es ja da auch diese Fanaktion. Also die wussten schon davon. Ich glaube aber, nach jetzt mein aktueller Stand des Wissens ist, dass das eine parallele Entwicklung war. Beim BR hatten Leute die Serie gesehen, haben gesagt, die würde doch gut zu uns passen. Und dann passierte auch noch diese Fanaktion und die hat mit Sicherheit, wenn eine rein positive Rolle gespielt bei dem Ganzen und die Leute eher darin bestärkt, dass sie gesagt haben, guck mal, da ist noch eine Community dahinter. Ich glaube aber, wenn nur, in Anführungsstrichen nur, die Fanaktion passiert wäre, hätte sich jetzt, und beim BR nicht irgendwer die Serie auch für sich entdeckt hätte, glaube ich, hätte man das nicht erzwingen können. Und ich weiß auch von einem Kontakt beim ZDF, dass denen das sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Denn wir haben ja natürlich eine Zeit lang auch mit dem ZDF gesprochen über Kohlraben Schwarz, was dann im Endeffekt dann doch nicht funktioniert hat. Aber denen ist das sehr, sehr positiv aufgefallen.
Also Wolfgang bleibt am Ball.
Das werden wir mit Sicherheit tun. Ich sag mal so, es gab dann wohl auch so die Anmerkung, ach, warum sind die nicht zu uns gekommen? Wär doch schön gewesen, wenn es zum BR gekommen wäre, statt zum ZDF. Drücken wir es mal so aus, als das noch in den sehr zarten Anfangsschuhen war, habe ich tatsächlich auch eine E-Mail an den BR geschrieben, an den Zuschauerservice. Und da kam dann, ne, sind wir nicht für zuständig, muss die ARD machen. Habe ich die ARD angeschrieben. Nee, da sind wir nicht für zuständig, muss der BR machen. Also haben wir uns dann aufs ZDF verlegt, weil wenn man da keine vernünftige Rückmeldung kriegt, war leider, es hätte sehr schön werden können, aber schauen wir mal, wenn es jetzt richtig, richtig erfolgreich wird und alle in der Mediathek streamen, live einschalten, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht da der ein oder andere Gedankengang angestoßen werden könnte.
Das kann immer sein. Also, wenn etwas ein wirklich unübersehbarer Erfolg ist, bleibt das natürlich nicht unbeobachtet. Völlig klar. Wenn es so mittelgut läuft, wird es nicht passieren. Dann gibt es keine. Also, die einzige Chance, die wir auf eine zweite Staffel in der neuen, in einer eventuellen neuen Partnerschaft mit dem BR hätten, wäre, wenn das so dermaßen unfassbar erfolgreich ist, dass sich auch eine Produktion in irgendeinem Konglomerat in dieser Budgethöhe für den BR lohnt. Und Denn Kohlraben schwarz ist kein Schnäppchen. Also wir sind sehr, sehr günstig im Verhältnis dazu, was wir an Schauwerten bieten. Also das glaube ich nicht, dass es irgendjemand gibt, der uns jemals da das Wasser reichen könnte. Aber es ist trotzdem viel Geld für einen einzelnen ARD-Sender. Definitiv und zu viel. Da müsste man dann so wirklich konsequent überlegen, wie kann man das hinkriegen. Und dazu müsste es wirklich so gigantisch erfolgreich sein, dass, also mir persönlich fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft, obwohl ich um die Qualität der Serie sehr wohl weiß. Wir haben noch nie so viele gute Kritiken für irgendwas bekommen in unserem gesamten Berufsleben. Obwohl ich weiß, sehr und auch sehr stolz bin auf die Serie, das, was da an Erfolg sein müsste, übersteigt zumindest meine Vorstellungskraft.
Vielleicht können wir ja ein bisschen was dazu beitragen, dass dieser Erfolg auch deutlich sichtbar wird und langanhaltend und stetig ist.
Gerne.
Und damit will ich mal kurz ansprechen auf das Intro, was ja unser Schwerpunkt ist. Und das gutes Intro trägt ja auch viel zu einem Erfolg, zum Erfolg einer Serie bei oder kann es. Es kann so sein, wenn das Intro gut ist. Wir finden es ziemlich gut.
Gott sei Dank.
Wir haben uns auch schon darüber unterhalten. Und bevor wir gleich nochmal eingehen auf andere Dinge in der Produktion oder die Zukunftsaussichten, also das Intro. Wir haben uns dann auch gefragt, warum ist das Intro so, wie es ist? Warum sollte es so sein, wie es jetzt auch vor der Serie angetackert ist?
Also, die Geschichte des Intros war so, dass wir ursprünglich eigentlich dachten, wir drehen, auch aus Budgetgründen, wir drehen während des Hauptdrehs mit der Second Unit Makroaufnahmen und Super-Close-Ups von den Details auf dem Minigolfplatz, auf diesem überwachsenen Minigolfplatz, weil wir da ja viele abgefahrene, schöne Dinge hatten, ne, diese eingeschlagene Gesicht von dem Zwerg mit dem Moos im Gesicht und diese bizarren Figuren. Und das war so die erste Idee. Dann haben wir gemerkt, damit kommen wir nicht ganz hin. Dann haben wir geguckt, also unser Cutter, der Jochen Donauer, der Nauer, hat dann geschaut, finde ich noch irgendwas aus der Serie, was vielleicht irgendwie bildgewaltig ist, und hat daraus etwas zusammengeschnitten zu einer Musik. Da haben wir dann gemerkt, das funktioniert, das ist toll geschnitten, aber wir waren irgendwie nicht wirklich glücklich damit. Und der Nauer war dann auch erst etwas verschnupft, weil er gesagt hat, na super, ich habe mich jetzt da hingesetzt und ihr sagt nur, ja, geht so, vielen Dank auch, macht euren Scheiß allein. Und nachdem wir ihm dann so gut wie es irgendwie ging erklärt hatten, dass es nicht daran liegt, dass an seinem geilen Job, sondern dass das Material, was er hatte, einfach nicht ausreichend war, war das zu aller Zufriedenheit geklärt, und wir haben nochmal neu nachgedacht, ob wir nicht doch irgendwie noch, ob Paramount nicht vielleicht noch Budget für einen Vorspann hat und so weiter. Und dann kam raus, ja, haben sie. Und sie haben auch eine Firma, mit der sie tolle Erfahrungen gemacht hatten, die heißen Dirty, also DYRDEE. Und vorher hatte ich mit dem damaligen Producer, dem Marco Massinger, ein Gespräch, und wir haben uns mal so ausgetauscht, was wir so an Vorspänen gut finden. Und ich glaube, eines war der Vorspann von Arcane, kann das sein, dass das so heißt? Wo auch irgendwie so große Figuren irgendwie im Bild sind und drumherum gefahren wird. Und ich habe gesagt, das hat mir irgendwie gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das mit unseren Archetypen machen. Und zwar so, dass es dann auch so einen leichten Rätselcharakter hat. Je länger die Serie läuft, desto mehr überlegt man sich, wer ist denn jetzt hier vielleicht wer? Und die packen wir dann am Ende alle auf so ein Pentagramm, und dann fahren wir draus, und dann ist da die Schrift. Und der Marco hat gesagt, das ist eine gute Idee, fass das mal in Worte und pitch das bei unserem Zoom-Meeting mit Dirty. Habe ich gemacht. Fanden alle spannend. Aber es war noch ein bisschen so unklar. Und im Endeffekt war es dann so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass ich einen Pitch schreibe. Und dann habe ich habe es dir sogar gemailt, Wolfgang. Ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast. Ich habe dir ein Dokument geschickt, das heißt, das ist von 2023, Kohlraben schwarz Vorspann. Das Intro ist, hiermit liefere ich euch, wie anmoderiert, eine unterhaltsame, überraschende Inszenierung der Archetypen, die Paramounts Wunsch nach weniger Düsternis und etwas mehr Leichtigkeit entsprechen. Und ich habe die Dinge aufgenommen, die wir haben. Und dann habe ich geschrieben, wir sehen eine Felsformation, wir entdecken, es ist der Hans. Ein Perspektivwechsel eröffnet uns, dass der Hans klein ist und auf der Handfläche einer Prinzessin steht. Dann wird die Hexe sichtbar, die im toten Winkel stand und so weiter. Und habe das alles runtergeschrieben. Und es ist, würde ich mal sagen, zu 75% das, was ihr im Vorspann seht. Es ist noch ein Drachen drin statt einem Wolf und so. Aber es ist diese Idee, dass immer, wenn ich eine neue Perspektive aufmache in einer endlos scheinenden Kamerafahrt, sich die Funktion der jeweiligen Figur ändert oder anders offenbart. Ich sehe, es ist in Wirklichkeit eine Frau, eine Hosenrolle. Ich sehe dies, jemand dreht sich um, es ist eine Hexe. Der Ritter steht vor etwas und wird bedroht und ich stelle fest, das ist was ganz anderes, als wir dachten und so. Das steht da alles schon drin. Und auf dieser Basis hat dann Dirty Art die Archetypen entwickelt. Da habe ich dann nochmal Beschreibungen geschrieben und dann ein erstes Animatic gemacht. Und wir haben uns dem halt immer mehr angenähert. Parallel hat der Lenzi eine Suite, also aus dem Hauptthema so eine Musiksuite entwickelt. Und dazu haben sie dann animiert. Und so wurde dann peu à peu dieser Vorspann daraus, den wir jetzt vor uns sehen.
Mhm. Ja, funktioniert hervorragend.
Gott sei Dank.
Also eigentlich, was wir auch gefühlt haben, dass die Personen sich halt so nach und nach erst erschließen.
Ja.
Folge für Folge wird man quasi schlauer und sieht den Vorspann immer wieder neu.
Ja, genau. Das wäre natürlich, wenn wir mit der Staffel weitergekommen wären, deutlich mehr geworden und man hätte immer mehr verstanden, wer ist eigentlich in dem Ding. Ne, dass die Bettina Lamprecht, also die Rolle von ihr, dass das die Hosenrolle ist und ja, also nicht nur den Hans und die Hexe, sondern eben auch noch deutlich mehr. Ja, soweit die Idee.
Und die Wirkung der, ja, der Kamerafahrt durch die Figuren und das Wandern der Lichtquellen, dass ja, die Figuren leben und tun es doch nicht. Und diese Doppeldeutigkeit und die Zweigesichtigkeit, das wird so unterschwellig, aber doch ganz direkt
vermittelt. Das war der Plan. Genau, das war der Plan. Und Dirty hat das gerade mit den Lichteffekten also ganz, ganz toll gemacht, dass eben die Lichtquellen, so wie ich das verstanden habe, wandern und dadurch bekommen diese Figuren, aus Stein gemeißelten Figuren, dann doch so eine Art Bewegung. Aber im Endeffekt ist das Einzige, was sich bewegt, der Hans, der einmal kurz blinzelt am Ende. Und das war eins von den Dingen, wo wir am längsten rumgedoktert haben, dass das nicht cheesy wirkt. Ja, weil eine Steinfigur kann nicht blinzeln. Ich glaube, der Durchbruch war im Endeffekt, dass da Stein runterbröselt beim Blinzeln. Das hat es irgendwie für mich verkauft. Vorher war es immer so, es wirkte so wie, das ist jetzt irgendwie so Videogame-mäßig und fällt total raus. Aber als das dann so ein bisschen noch mitgebröckelt hat, war ich zumindest, kann sein, dass man das gar nicht sieht, wenn man es nicht weiß. Aber komischerweise war das das, was ich gebraucht habe, um das für mich noch verkaufen zu können.
Und dieses Blinzeln, finde ich, das gibt dem Ganzen am Ende nochmal so einen besonderen Kick. Ja, war schon total intensiv, aber das gibt dann nochmal den Kick. Also, um mal eine Parallele, wir zeigen auch immer mal gerne Parallelen auf. Wenn Dexter am Schluss in die Kamera guckt, am Schluss des Intros, oder kein Intro, aber am Schluss vom Psycho, wenn das erste Mal der Blick in die Kamera gerichtet wird, das hat dann nochmal was, da wird nochmal der Zuschauer ganz besonders adressiert. Und so ist das auch hier. Dieses Blinzeln, das kickt das Ganze nochmal auf eine noch höhere, intensivere Ebene.
Gott sei Dank, es freut mich sehr, dass du das sagst. Und die Ex-Chefin von Paramount, Susanne Schildknecht, wird da sich sehr freuen darüber, wenn sie davon erfährt, dass du das so lobst. Denn sie hat immer gesagt, ich brauche noch irgendetwas tatsächlich Augenzwinkerndes in diesem Vorspann, damit der nicht zu ernst wird. Darum sind da auch so ein paar Momente, es sind jetzt keine Lacher im Vorspann, das nicht, aber es sind so ein paar Schmunzler oder amüsantische Momente, dass sich halt Figuren komplett ändern von der Fee in den Teufel und so weiter. Aber sie hat immer gesagt, mir ist das noch zu ernst, lasst euch was einfallen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oder wir haben, ich weiß nicht, ob ich es war oder ob irgendjemand in einem dieser Zoom-Calls auf die Idee kam, das will ich jetzt nicht für mich claimen, was wäre denn, wenn der blinzelt am Schluss? Und da waren wir so skeptisch, weil wir eben, wie ich vorhin schon sagte, uns immer gedacht haben, oh, das könnte echt richtig scheiße werden. Und wirklich im letzten Moment hat Dirty es dann so hingekriegt, dass es wirklich richtig schön geworden ist. Und der initiale Grund, warum das Blinzel drin ist, ist tatsächlich, dass Susanne darauf bestanden hat, dass das nicht so ernst ist oder wenigstens mit einem kleinen Schmunzler oder einem Lächler oder einem Amüsement-Moment endet. Also das kam von ihr tatsächlich.
Wobei es nicht nur Amüsement und Schmunzler-Element ist,
Ja,
dieses.
klar, es hat auch was Seltsames, ne? Was Gruseliges. Ja, ich bin total happy damit und bin echt froh, dass es drin ist.
Aber es spiegelt ja wirklich den Humor der Serie wieder, der ja auch so fein ist. Da bin ich jetzt noch mal, gehe ich nochmal auf eure Vergangenheit als Comedians ein,
Ja.
Michael, den ich bis dato auch nur als Vollblut-Comedian kannte. Und man natürlich, ich habe gesagt, ich habe die Serie erst dieses Jahr gesehen, aber nicht, weil ich irgendwelche Vorbehalte hatte. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Wolfgang hat mich zum Glück wieder aufgeweckt und dann habe ich das sehr begrüßt, das zu sehen.
Das freut mich.
Natürlich habe ich mich vorher gefragt, Michael Kessler in der Hauptrolle, funktioniert das? Ich kenne den doch nur so brachial, komisch und Parodien und so weiter und so weiter. Und es geht so hervorragend auf. Es ist genau wie der Augenzwinker im Intro. Dieses komödiantische Können von ihm hat er so subtil schön in seine Rolle eingearbeitet und nicht wirkt wie, macht es bitte lustiger. So auf Teufel komm raus. Es ist uns zu ernst. Ihr müsst die düstere Momente irgendwie weglachen oder wenn ihr dann dieses ganze blutige Zeug zeigt, denen zeigen, nein, nein, wir meinen das gar nicht so.
Nein, nein, um Gottes Willen. Also da hatten wir ja Gott sei Dank, also nicht nur damals bei dem Hörspiel bei Audible, sondern eben gerade auch bei Paramount, große Unterstützer, dass die genau das so wollten. Und dass da niemand gesagt hat, wir wollen das irgendwie. Keine Ahnung, egal wie gruseliger, lustiger, schneller, langsamer, sonst wie, gar nichts, sondern die haben gesagt, wir hätten gerne das, was ihr da als Hörspiel gemacht habt, als Serie. Genau diesen Appeal, den es hat. Und der Regisseur, der Erik Haffner, erzählt es auch in einem der Making-ofs. Er sagt, das war eine der Herausforderungen für ihn und Michael Kessler, immer wieder zu überprüfen, wie viel brauchen wir denn? Können wir noch weniger machen? Können wir noch weniger machen? Also jetzt komödiantische Anteile. Oder komödiantisches Spiel oder wie sehr muss ich auf eine Pointe gehen? Reicht es nicht, wenn man es einfach nur sagt und dann ist sie einfach da? Ja, und der Michael Kessler hat das einzigartig hingekriegt. Also wirklich so, so, so viel großartiger als also mir war eh klar, dass es funktioniert. Also ich wusste es, aber als viele Menschen ihm zugetraut hätten, sagen wir es mal so, fälschlicherweise muss man sagen, hat man ihn da unterschätzt, denn der ist einfach ein ganz, ganz großartiger Schauspieler.
Ja, kann ich so unterstreichen.
Ja.
Und nochmal auf das Setting mit dem Minigolfplatz. Das hatten
Ja.
wir auch besprochen, Leslie und ich. Großartige Idee, da Gespräche stattfinden zu lassen, während man auf so einer verwitterten Bahn spielt. Hat das irgendwelche Bezüge
Ja.
zu deinem eigenen Hobbyverhalten?
Nicht ansatzweise. Der Grund war, Wolfgang, weißt du zufällig noch diese erste Unterhaltung zwischen Falbner und Schwab? Die ist in einem Wirtshaus,
Die
oder? Da
ist in
geht's
dem
los.
Wirtshaus, wo die sich jeden Mittwoch treffen und das ist
Genau.
quasi so der Dreh- und Angelpunkt für die Freundschaft von Falbner und
Genau,
Schwab.
und später gab es dann mal eine Szene, da sind sie dann, da gehen sie dann raus aus dem Präsidium oder Revier und laufen irgendwie durch den Park oder so. Das ist natürlich im Hörspiel relativ beliebig. Und dann, ich glaube, es war eine Unterhaltung auch mit dem damaligen Producer bei Paramount, mit Marco Massinger, wo wir überlegt haben, wo könnten die, gibt es irgendeine coole Idee, die mehr ist als ein Stadtpark hinterm Revier oder sie laufen über eine Straße, fällt uns irgendetwas Beklopptes ein. Und ich habe dann aus Gründen, die mir völlig unklar sind, ich habe dann gesagt, naja, ein Minigolfplatz wäre irgendwie witzig, aber dann habe ich mir gedacht, nee, scheiße, im Moment, das geht nicht, weil da sind ja so viele Leute rum, dann können die ja nie frei reden. Was wäre denn mit so einem verlassenen Minigolfplatz? Und ich habe mich daran erinnert, dass abermals unser Cutter, der auch ein Donauer, vor langer, langer Zeit mal so Querfeldeingolf gemacht hat, auch glaube ich in der Stadt und in irgendwelchen Abbruchhäusern und so weiter. Und ja, das wäre doch irgendwie interessant, wenn es da so einen abgefuckten Minigolfplatz gibt, wo sie dann immer ihre Schläger mitbringen und quasi eingebrochen sind. Und da können die dann in aller Ruhe miteinander sprechen, während sie die Natur quasi als Teil der Hindernisse begreifen. Und eingehend dessen, dass ich die Idee eben zusammen mit Marco Massinger hatte, heißt dieses Ding auch Marcos Minigolf mit K, so wie Marco Massinger, aber natürlich mit Deppenapostroph drin. Das ist ganz wichtig. Marco ist Minigolf. Sieht man auch in der Serie, damit geht es los. Das ist also eine Hommage daran, dass wir da uns überlegt haben, was können wir machen. Und ich weiß auch noch, wie das dann bei der Ausstattung so war. Also der Albert Juppé und mein Bruder Nico, der die Herstellungsleitung und die Produktion gemacht hat, haben gesagt, ja, aber wie machen wir das jetzt? Und dann hat der Albert, glaube ich, einen Kontakt aufgebaut oder unser Nachbar war es, glaube ich, der Elektriker, der Nachbar der Boomfilm. Irgendjemand hat gesagt, na, ich kenne jemand, der hat ein Stück Wald. Interessanterweise am Teufelsgraben. Und dann haben wir den angehauen, der hat gesagt, ja, du kannst das schon neu bauen, aber wir hatten ja noch keinen Minigolfplatz. Und dann hat der Nico, glaube ich, es war der Nico, hat bei Kleinanzeigen geguckt oder eBay oder so. Und dann stand da, Minigolfplatz zu verkaufen. Und dann hat er den gekauft. Und dann hat der Albert Juppé da einen Laster hingeschickt. Und dann haben wir irgendwie für ein paar hundert Euro einen Minigolfplatz gekauft, den dort aufgebaut, alles kaputt gemacht und in den Wald gestellt. Und es ist sehr, sehr lustig, dass dann immer mal wieder in den einschlägigen lokalen Facebook-Gruppen so Fragen aufkamen. Sag mal, ich gehe jetzt da durch diesen Wald, bestimmt schon seit 10 Jahren mit meinem Hund. Ich habe noch nie gesehen, dass da ein Minigolfplatz ist. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Bin ich verrückt? Und es war bestimmt 5 oder 6 Mal verschiedene Leute, die völlig überfordert waren, weil das ja so gut in die Landschaft eingebaut ist, weil er sollte ja verwittert sein, dass die Leute wirklich ihren Sinnen nicht getraut haben. Und dann von einem Tag auf den anderen war er wieder weg.
Spooky.
Ja, welcher Minigolfplatz? Hier war nie ein Minigolfplatz.
Ja, ich hatte überlegt, ist der echt?
Nein, 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 nein. Sogar der Wagen, der da drin steht, dieser Bauwagen, ist eine Leihgabe der örtlichen Burschenschaft. Also das ist alles.
Ich finde Minigolfplatz total gut als Idee, weil das auch so ein doppeldeutiger Ort ist. Also Minigolf an sich schon. Das ist ja zum einen niederschwellige Familienwochenendunterhaltung, wo man in gebückter Haltung über einen Ball und andererseits ist es auch Turniersport. Also Minigolf ist schon an sich was Schillerndes.
Also wir haben nicht so tief darüber nachgedacht wie du. Wir fanden es nur
dafür
einfach.
Dafür habt ihr ja uns.
Ja, dafür haben wir euch. Wir fanden es nur einfach irgendwie gut und morbide und seltsam und bizarr zugleich. Und da, wahrscheinlich ist da alles das, was du gedacht hast, auch mit drin, aber nicht so bewusst, ehrlich gesagt.
Ja, auf mich schwang das da so mit. Ich würde gerne noch mal zum Intro rüberschwenken, ja, wenn die Runde einverstanden ist, denn da habe ich noch eine Frage. Also das Intro hat ja zwei Teile, musikalisch auf jeden Fall. Mhm. Und im zweiten Teil singt der Chor langgezogene A's und wie wir auch gesehen haben, bildet das Dissonanzen, weil der Ton manchmal erst zum nächsten Takt passt oder zu dem davor. Im ersten Teil, da singt der Chor keine langen A's, sondern einen leisen, geflüsterten Text. Hat uns an Carmina Burana erinnert, an das O Fortuna, nach der lauten Einleitung, wo das Schicksal besungen wird, die Kraft, die Macht des Schicksals. Hier haben wir ehrlich gesagt nichts verstanden. Was singt der Chor da und warum verstehen wir es nicht?
Ich glaube, es ist altnordisch und ich glaube, das habe ich gesungen. Habe ich das hier irgendwo? Intro, KRS. Dann könnte ich das, also es kann sein, dass es ein Text aus der Völus Pau ist, aus dem 12. Jahrhundert, aus dem Text aus der sogenannten Edda. Das ist eine Sammlung von Texten von Snorri Sturluson, der Nachwelt sozusagen bewahren wollte, ein Handbuch für Dichter und keine Wikingerbibel, wie viele Leute irgendwie immer wieder meinen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich habe daraus etwas genommen. Ich glaube, weil es auch schnell gehen musste, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es der Vers über die Weltesche war. Also Ask Vatic Sanda Heitir Yggdrasil Aurbaufm Reusin Quita Auri Thadan Koma Dökwa Thersi Dallafalla Stendre Ivergrön Ür Dar Brünni. Ich glaube, dass es das war, weil ich das kann und weil es schnell gehen musste. Es kann aber auch was anderes sein, was ich dann ablesen musste. Ich finde es aber jetzt nicht so schnell.
Wolfgang hat das erkannt. Der Wolfgang hat gesagt, Ich glaube, das ist die Stimme vom Tommy.
Nein, ich glaubte nicht. Ich war mir da ziemlich sicher, weil Tommys Stimme höre ich mittlerweile aus ziemlich vielen Mischungen und auch in verschiedenen Intonationen raus, weil in jedem Hörspiel der Bummfilm
Da bin
taucht
ich
er
irgendwo
irgendwo
drin.
auf.
Ja.
Weil, wie er schon mal sagte, er ist da und er ist
Ich
günstig.
bin da und günstig. Das ist tatsächlich der Hauptgrund, ganz oft. Und jetzt ist es auch so, dass ich auch bedingt durch meine Vorbildung halt das auch jetzt okay kann. Ne? Also sprechen oder spielen und lauter solche Dinge. Und auch relativ viele Dialekte halb kann und meine Stimme ganz gut modulieren kann. Und wenn man jetzt nicht gerade der Wolfgang Fröhling ist, dann fällt es auch nicht so auf, dass das ganz oft ich bin.
Und warum habt ihr es so gemacht, dass man es dann kaum versteht, den Text? Also ich glaube, es liegt nicht nur an der Sprache, es ist auch an der Mischung, an
Es sollte nur eine
der
Klangfarbe sein,
Schärfe.
die es sollte eine Klangfarbe sein, die es wie sagt man, mysterisch, mysteriös macht. Und nicht so sein, dass es so im Vordergrund ist, dass Leute denken, ah, das ist jetzt der Text, jetzt muss ich verstehen, was da gesungen wird. Und dazu ist es eben in den Mix hineingebacken, damit es eher wie ein Instrument klingt und nicht so sehr wie ein, ja, eben genau das, ne, dass dieser Effekt entsteht. Ah, was singt der da? Muss ich das jetzt dringend verstehen, um die Serie zu verstehen, zum Beispiel, oder sowas? Aber ich finde es jetzt leider auf die Schnelle nicht, sonst hätte ich das problemlos beantworten können.
Ja, aber das ist ja auch so schon ein guter Hinweis und denn so kommt es auch rüber, ja. Also man
Gut.
versteht es nicht, aber andererseits hört man eine menschliche Stimme und das macht das Ganze ja auch dann so ein bisschen mystisch und so ein
Mysteriös,
bisschen
genau.
unheimlich, ne? Man hört eine menschliche Stimme, aber man kann sie nicht fassen. Also ja,
Das war
und
der
das ist
Plan.
es auch,
Das
glaube ich.
gut,
Ja.
wenn das aufgegangen ist, denn das war der Plan. Gut. Sehr gut. Puh.
Mysterisch, das ist ein Lieblingswort von mir.
Mysterisch ist wirklich ganz peinlich, aber naja.
Eine Sache, die mir aufgefallen war, die habe ich schon im ersten Teil des Podcasts gesagt. Ich finde es toll, wie Folge für Folge eigentlich das Übernatürliche immer dazu addiert wird. Ja, von der Intensität. Die erste Folge geht ja fast noch als normaler Krimi durch, wo man so denkt, ja, irgendwas stimmt aber wohl nicht. Und im zweiten Teil wird man dann schon eher drauf gestoßen, okay, wir gehen jetzt in die Welt des Übernatürlichen. Und das ist eine tolle Art, das zu steigern und die Leute heranzuführen. Nicht direkt mit dem Holzhammer, bumm, hier kommen jetzt ein paar Zwerge um die Ecke und ein Riese guckt auch noch von oben runter. Wir sind hier mitten 100% Fantasy.
Das war sehr, sehr wichtig, sowohl für Paramount als auch für uns. Es ist auch eine viel flachere Kurve als im Hörspiel. Uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir schon relativ früh einen Bogen schlagen in der ersten Folge, dass man sagt, okay, ist das jetzt irgendwie so eine seltsame Sagengestalt oder ein Typ, der denkt, er wäre eine Sagengestalt oder fühlt sich da irgendwie verpflichtet. Und wie du schon sagst, es kann auch einfach ein Typ sein, der nicht mehr alle Latten am Zaun hat und jetzt halt denkt, er ist der Kaxelmann. Und wichtig ist bei einer guten Pilotfolge einer Serie, abgesehen davon, dass ich in der Mitte einmal was drehen muss, muss es so sein, dass idealerweise, dass die letzten drei, vier Schnitte in einer guten ersten Folge hat die Überschrift, für unsere Protagonisten ist jetzt plötzlich alles völlig anders. Und wenn das so ist, hat man eine große Motivation, weiterzugucken und man hat begriffen, ah, okay, in diese Richtung geht's jetzt hier. Also, da schaue ich doch mal weiter. Und genau dieser Moment ist das, wenn der Schwab entdeckt, dass das Blut in diese Schriftzeichen an der Wand aufgesaugt wird, was mit normalen physikalischen Begebenheiten nicht erklärbar ist, sondern eindeutig irgendwie magischen Ursprungs ist oder er hat eine Meise. Und das war das Einzige, wo wir gesagt haben, das machen wir in der ersten Folge und sonst aber wirklich gar nichts. Und dann finden sich, wie du schon sagst, immer mehr Hinweise und es wird immer seltsamer und seltsamer. Und wir haben ganz vorsichtig diese Schraube angedreht und gleichzeitig im Vergleich zum Hörspiel die Rolle von Bettina Lamprecht, Anna Leitner, noch skeptischer gemacht in der Serie, als sie im Hörspiel ist. Im Hörspiel ist es so, dass auch der Stefan Schwab sehr, sehr, sehr skeptisch ist. wir haben ihn in der Serie skeptisch gelassen, aber da er ja diese ganzen Dinge vor sich sieht und wir als Zuschauer jetzt auch Dinge sehen und nicht nur hören, konnten wir das nicht so durchziehen, sondern man musste einfach irgendwann sagen, der Schwab muss jetzt entweder denken, er ist nicht ganz dicht, deswegen geht er auch zum Arzt, ja, und lässt sich durchchecken, was auch in dem Hörspiel nicht ist. Und er, die Anna Leitner übernimmt dann diese extrem skeptische Rolle und das tat dem ganzen Ding sehr, sehr gut. Weil immer wieder gefragt wird, das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Und so wäre es auch, wenn wir vier das erleben würden, würden wir immer sagen, sag mal, das kann nicht sein. Da gibt's nee, das nee, Quatsch. Da gibt's eine andere Erklärung. Das geht nicht. Und eigentlich ist es so, dass erst als die dann alle zusammen da sitzen und dann plötzlich sich eine Person in eine in ein anderes Wesen verwandelt vor aller Augen, erst da ist eigentlich klar, okay, es ist so, es ist tatsächlich so.
In dem Moment eigentlich besprochen, wie ihr den Spielen darstellen wolltet, weil da gibt's ja dann auch Mutmaßungen, wie reagieren jetzt Menschen, wenn sie mit sowas konfrontiert werden?
Also grundsätzlich war uns schon relativ früh klar, wir wollten nicht, dass die ganze Zeit in der Serie von vornherein der Erdmann von einer kleinwüchsigen Person gespielt wird, die dann so zwergoid zurechtgemacht ist. Das war, fanden wir einfach irgendwie unangenehm und unangebracht. Zum einen, wohl wissend, dass es da natürlich auch eine Diskussion gibt, die darüber geführt wird, von Leuten, die kleinwüchsig sind und sagt, na super, jetzt gibt es dann mal Rollen, die wir spielen können und auch spielen wollen. Und dann sagen irgendwelche Leute aus übertriebener Korrektheit, na das können wir ja jetzt nicht machen. Also diese Diskussion gibt es auch. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute wie der, wie ist der Schwertmeister aus Game of Thrones, der Schauspieler?
Peter Dinklage.
Ja, der gesagt hat, ja super, jetzt kommt da wieder irgend so ein Zwergenkack, jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Also der fand das bei Schneewittchen zum Beispiel, der fand das, glaube ich, ziemlich furchtbar. Also diese beiden Pole gibt es und beide sind total nachvollziehbar. Und wir haben dann gesagt, wir machen das so, ehrlich gesagt auch ein bisschen, um diese irrsitzigen Make-up-Zeiten ein bisschen einzugrenzen und um es mysteriös zu halten. Denn wenn der Erdmann früh schon in seiner Rolle als Schwarzalb zu sehen gewesen wäre, hätten wir relativ bald dieses von dir angesprochene Mysterium zugunsten von ja, Magie existiert auflösen müssen. Und dadurch, dass er sich die Gestalt eines normalen Menschen geben kann, konnten wir das noch weiter rauszögern.
Mhm. Und umso intensiver ist es dann, wenn er dann als genau, ja in der kleinen genau. Form erscheint. Das ist dann, ja.
Das ist ein toller Moment, finde ich auch, ja. Aber er ist halt nur kurz und reicht auch dann. Und wir konnten es nutzen als Plotpoint, was vorher nicht der Fall gewesen wäre, wenn wir es so gemacht hätten wie im Hörspiel. Ne? Und das war letztlich der Grund. Also wir wollten es, wir wollten tatsächlich unseren Dreh irgendwie schonen. Wir wollten Rücksicht nehmen, dass es nicht wirkt wie, ja, haha, kleinwüchsige Menschen spielen immer Zwerge. Das fanden wir einfach unangebracht. Und zum anderen war es uns rein inhaltlich einfach wichtig, dass wir das möglichst spät erst auflösen und dann nur als, wie soll ich sagen, nur als Effekt ist falsch, als einen wichtigen Moment in der Story, einen effektvollen wichtigen Moment in der Story, der dann auch was aussagt und einen Effekt auf die Figuren und auf die weitere Handlung hat. Mhm. Und da bin ich ganz froh, dass wir das so hingekriegt haben.
Wenn es unrealistisch ist, kommt es realistisch rüber.
Das war der Plan, genau.
Genau. Und ich habe es verglichen mit Game of Thrones, die eigentlich ähnlich gearbeitet haben. Die Serie fängt ja auch an in so einem mittelalterlichen Ambiente.
Uns wird immer fantastischer, ja.
Und auch da kommen diese Spitzen nur am Anfang vereinzelt vor, dass man da mittendrin ist. Mhm. Ist wunderbar aufgegangen.
Gott sei Dank.
Und ja, ich kann dich eigentlich und alle Beteiligten nur loben für diese unfassbar großartige Serie.
Puh, Gott sei Dank.
Die letzte Folge haben wir uns wirklich, wir wollten es eigentlich durchbingen. Wir haben gesagt, nee, komm, die letzte Folge morgen noch. Weil wir wissen ja, es ist die letzte. Geht nicht weiter. Und man hat die angeschaut mit so einem, mit einer Träne im Auge, weil man wusste, und es wird gleich aufhören. Und dann stehe ich da und weiß, oh Gott, den Rest muss ich mir denken.
Ich würde gerne eine Frage zur Musik noch einflechten. Ich bin ja der Musikbüttel hier. Und zwar ist mir und uns aufgefallen, jetzt nicht im Intro, in den Folgen, in der gesamten Staffel. Es ist sehr viel Musik drin. Also es gibt ja auch in den letzten Jahren in Serien, Filmproduktionen die Tendenz, mit Musik sehr sparsam umzugehen. Und das fällt schon auf. Es ist viel Musik, die
Ja.
über längere Zeit läuft. Und warum diese Entscheidung? Das fand ich bemerkenswert.
Das war eine Regieentscheidung im Endeffekt von Erik Haffner, der so viel Musik wollte. Und wir waren willfährige Gesellen, haben gesagt, warum nicht? Weil da es ja eben in die Richtung Fantasy geht, fanden wir das da angemessen und völlig in Ordnung. Es gibt dann schon so dezidierte Stellen, wo tatsächlich dann wirklich mal keine Musik läuft, wenn es so real ist, wie es nur irgendwie geht. Aber nachdem wir uns mal grundsätzlich entschieden hatten, dass wir den Weg gehen wollen, haben wir dann auch Spaß damit gehabt, ne? Also mit dieser völlig bekloppten Ba-bum-ba-bum-ba-bum-ba-Musik, wenn er sich da untersuchen lässt und so weiter. Also wir haben dann schon gesagt, wenn wir schon jetzt das Ding vollpacken mit Musik, dann aber auch richtig. Also nicht irgendwie rumgedudelt, sondern wir gehen da komplett in die Vollen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, dass es zur Serie passt, ist immer eine Geschmacksfrage. Es gibt Menschen, die finden das blöd, die sagen dann, ja, ich möchte mir jetzt nicht von der Musik sagen lassen, was ich zu fühlen habe. Kann ich total nachvollziehen. Wir hatten Spaß damit und fanden, es passt.
Und es muss ja auch gekonnt werden. Also
Ja.
also ausladen jetzt nicht negativ gemeint, so ein
Ja, klar.
breiter Score, das muss man ja auch kompositorisch handwerklich bedienen können. Und das finde ich sehr gelungen.
Gott sei Dank.
Wer gehört denn alles zum Kompositionsteam dazu?
Also, das ist eine interessante Geschichte, denn der Ursprung, Wolfgang, du hattest das entdeckt, ne? Ich habe dir den Link geschickt.
Ist auch wohl in dem vorherigen Gespräch schon thematisiert worden,
Ja, okay. Das,
weil ich
äh,
habe den Link
genau.
weitergeschickt.
Ja, okay. Also wir hatten halt der Nico, der Flo und ich und der da Nauer, glaube ich, damals auch, weiß ich nicht mehr genau, sahen uns angehalten, für null Budget Musik für ein Bernd-Basrodt-Stück zu machen. Wir nennen es immer despektierlich Horrorfilm für Kinder, weil es war halt so eine spannende Geschichte mit einem Haus, wo ein Monster drum rumläuft und so weiter. Und wir wollten da irgendwie so geräuschartige Musik machen dafür und haben halt dann uns mal einen Nachmittag ins Studio gesperrt und einfach Lärm gemacht. Und als es dann an die Hörspielserie ging, habe ich mich an diese alten Tracks erinnert und habe mir gedacht, das ist eigentlich schade, dass wir da nie mehr damit gemacht haben, weil das hatte sehr viel Atmosphäre. Und dann haben wir das alte Mehrspurprojekt geöffnet, haben festgestellt, das ist alles noch da und haben daraus Musik für die Hörspielserie deriviert. Und weil das so gut funktioniert hat, haben wir dann zu Paramount gesagt, sag mal, findet ihr nicht, dass das Main Theme so zumindest oder diese Stimmung aus der Hörspielserie Musik, dass wir das rüber retten könnten? Nur müssen wir es halt dann nochmal gescheit machen, weil das war teilweise einfach, ja, für die Hörspielserie gerade noch so okay, so im Hintergrund, aber für eine wirklich hochpreisige Premium-Streaming-Serie müssen wir das nochmal gescheit machen und mit weiteren Instrumenten und nicht immer so wiederholen. Ja, und dann haben der Tobias Sasse und vor allem der Andreas Lenz von Ungern Sternberg sich hingesetzt und haben daraus und in dem Stil und aus diesem Mut heraus komplette Scores produziert. Und das ging so, dass das zunächst wirklich ein ein Folder voll mit Stücken war, die man kombinieren kann. Also so ein Musikrahmen sozusagen. Und daraus haben sich dann die Editoren bedient. Und immer wenn es dann an einen Punkt kam, wo man sagt, da müssen wir jetzt einen Übergang komponieren oder für diese Stimmung haben wir leider nichts in eurem Rahmen. Dann wurde noch mal was nachkomponiert und es hat sich dann herausgestellt, dass das jede Menge war. Und wir auch das, wie vieles andere, komplett blauäugig unterschätzt hatten. Ja, unter anderem auch dieser Song Everything is an Illusion, den ich dann, wo ich auch irgendwie dachte, na ja, das mache ich mal schnell an einem Nachmittag. Und dann habe ich festgestellt, ich habe zwar eine Version gemacht, die funktioniert auch, aber sie gefällt mir nicht und habe dann nochmal von vorne angefangen und dann nochmal ein Wochenende drangehängt, habe dann da irgendwie nachts diese ganzen Instrumente eingespielt und Sound getüftelt. Das war schon ein irrer Aufwand, diese Musik, aber ich bin ganz happy, dass wir uns den gegeben haben.
Besonders interessant finde ich den, Stichwort Intro, den Moment, wo das Intro aufhört und die erste Szene beginnt. Ja, das Intro, die Intro-Musik, ne, mystisch, mysterisch. Und danach kommt diese Bässe.
Nee, der ersten Folge, ja.
Ja, und dieser Cut von dem Intro, der Intro-Atmosphäre, Intro-Musik zu diesem sehr heutigen, bodenständigen
Hip-Hop-Sound, ja. Das war uns tatsächlich auch ein Anliegen. Leider gab es in Rosenheim kein hässlich genuges Hochhausviertel. Wir mussten, die waren alle zu sehr begrünt. Wir mussten dann tatsächlich nach Münchener Perlach ausweichen, wo ich aufgewachsen bin, um es betonwüstig genug zu haben. Ja, hat funktioniert.
Ja, absolut. Super. Ja, ich habe ja als Einleitung zum Podcast gesagt, wir behandeln heute die beste deutsche Serie aus dem Bereich Mystik.
Das freut mich sehr. Danke.
Es gibt ja eigentlich auch gar keine andere.
Das macht es also praktisch natürlich. Ne? Dadurch ist es dann auch die beste. Wenn
Dark soll ja auch sehr gut
Dark,
sein.
Dark wird von sehr vielen Leuten sehr viel gelobt und geliebt und ist auch Mystery, definitiv.
Ja,
es gibt nicht so viel Auswahl. Es gibt ein paar, gibt sicher auch ein paar Tatorte, die so ein bisschen in die Mystery-Richtung gehen.
Stimmt, gab's mal.
Ich will jetzt nicht absprechen, dass es nicht in Deutschland tolle Mystery-Stories gibt, die ich halt nur nicht kenne.
Oderbruch soll auch sehr gut sein, habe ich aber auch noch nicht.
Stimmt, genau, habe ich auch gehört. Warum nicht? Unsere Herangehensweise war halt schon nochmal deutlich anders, weil wir gesagt haben, wir mischen Mystery mit Humor und mit Lokalkrimi-Kolorit. Um es zu grounden, das ist jetzt lustig, dass man ausgerechnet einen Anglizismus verwendet, um etwas zu erden. Die Dialekte helfen sehr, finde ich, dass es so bodenständig ist dann und so mitten unter uns stattfindet. Dann wird es umso gruseliger, genau. Meine Happy Idea wirklich schon bei Mara und der Feuerbringer war der Satz, ist dieser Poltergeist. Weil ich mir irgendwie dachte, wenn jemand mit einem Akzent sowas ausspricht, also mit einem Dialekt, hat es eine viel größere, ist es viel näher an uns dran, als wenn jemand sagt, ist das ein verdammter Poltergeist, Mann?
Ja. Wie man es eben aus zig anderen Produktionen halt kennt.
Wie man das so kennt, ja. Mit dieser seltsamen Art zu sprechen, die jetzt nicht nur in Synchron stattfindet, sondern auch in sehr vielen deutschen Serien immer wieder zu hören ist, dass man denkt, warum sprechen diese Leute so seltsam? Und genau das will ich unter allen Umständen vermeiden, weil ich krieg da wirklich, ja, wie sagtest du vorhin, vomitiere im Strahl. Ich find's ganz, ganz schlimm. Das gesagt habend, will ich damit nicht sagen, dass ich nicht anerkennen kann, wie großartig die deutsche Synchronsprecherkultur ist. Ja, das ist schon wirklich beeindruckend, was diese Leute leisten. Zugleich ist es für mich nicht, ich kann es nicht so gut haben. Ich will immer das Original sehen.
Ja, klar.
Ja.
Und sehr witzig finde ich das Erden auf der Musikebene, nämlich Kesslers Klingelton. Das Ufta-Ufta-Akkordeon, ja. Das dann so als irdischer Sound auf
es
einmal
dann so, es sollte so extrem albern, wie es nur irgendwie geht, sein. Und ich glaube, das war auch irgendein altes Bernd das Brot-File, dieses Umti-Umti-Umti. Und der Flo Oswald, einer von unseren Tonleuten, Sounddesignern, hat das dann irgendwie ausgegraben. Und hat gesagt, nehmen wir doch das. Und das ist so nervig und so lustig. Und man findet es irgendwo, Wolfgang, findet man sich auf den Fanpages irgendwo?
Auf der Seite kohlrabenschwarz-fans.de, da ist das tatsächlich direkt auf der Seite mit den Hörspielen, kann man den Soundfile runterladen.
Sehr gut.
Es ist auch in der Musiksuite drin, am Ende der letzten Staffel bei Audible, da ist es auch mitten drin platziert. Nach Tommys Erklärungen, ja.
Ja, dann danken wir dir.
Ich danke euch für dieses gigantische Interesse und ich bin sehr froh, dass ihr so Spaß an der Serie hattet.
Absolut.
Ich hoffe, dass ihr alle Leute, die jetzt zuhören, dazu irgendwie damit motivieren könnt, in die Serie reinzuschauen, wenn sie beim BR läuft. Und dann nochmal in Dauerschleife nachts so in der Mediathek dudeln lassen. Das wäre toll.
Wir hoffen, dass unsere Begeisterung das bewirkt und können nur sagen an unsere Leute, die zuhören, guckt es euch an, ihr werdet es nicht bereuen, im Gegenteil. Ja, und wir hoffen, dass es weitergeht mit Kohlrabenschwarz. Es wäre es wert.
Das hoffen wir alle. Also vielen, vielen Dank euch nochmal dafür. Das hat mich sehr gefreut und sehr geehrt. Und bis zur nächsten Staffel, Serie, Dings.
Gerne.
Tschüss.
Danke dir. Ja, alles Gute. Gut.
Tschüss.
Ciao.
Wow, geschafft. Zurück aus dem alten Minigolfschuppen, zurück aus dem Wald und zurück vom Gespräch mit Tommy Krappweis und Wolfgang Fröning. Das war echt super, ihr beiden. Ich glaube, wir sagen nochmal von hier aus vielen Dank für eure Teilnahme, für euer Dabeisein und für die vielen Informationen und für die Zeit, die ihr uns gegeben habt.
Ja, das war eine reichhaltige Doppelfolge, glaube ich, wenn wir jetzt beide Folgen mal zusammenschließen. Und wir haben gelernt, dass nicht jeder Minigolfplatz im Wald wirklich ein Minigolfplatz im Wald ist. Das Ganze ist dann doch ziemlich mysterisch.
Mysterisch. Und diese Doppelfolge hatte nämlich noch eine wichtige Konsequenz. Ein neues Wort ist entstanden. Mysterisch.
Ja, wird ein neues Genre. Ja, dann beschließen wir jetzt unsere Doppelfolge. Aber vorher gibt es natürlich, wer uns kennt, ein kleines Rätsel, damit ihr wisst, wovon die nächste Folge handelt.
Unsere Folge im Dezember.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle.
Unsere nächste Folge beinhaltet nicht nur eine Serie. Auch nicht zwei. Und auch nicht drei. Vier, fünf, nein! Es werden 16 Serien sein. Keine Sorge, das wird keine Mammutfolge von 100 Stunden Laufzeit. Nein, wir beschränken uns auf ein paar spezielle Serien innerhalb dieses Kanons von weihnachtlichen Mehrteilern. Und wir werden auf einer Insel Halt machen, über den Mississippi schippern, uns einen Strumpf anziehen und vielleicht die ein oder andere Kartoffel zerdrücken. Naja, wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß Bescheid. Es wird eben weihnachtlich. In mehreren Teilen. Bis dann. Und Leslie, kommst du drauf?
Ich komme nicht drauf, weil ich es ja schon weiß.
Ach so.
Ja.
Mysterisch, mysterisch.
Ja, es ist ganz mysterisch, was wir hier machen. Aber wenn ich es nicht wüsste, würde ich drauf kommen. Ich weiß noch, dass meine Omas und Großtanten früher, die haben immer von dieser Kartoffelsache erzählt. Das hat die alle so beeindruckt. Also ja, doch, das ist mir noch sehr präsent. Aber jetzt haben wir erstmal was anderes vor. Jetzt müssen wir erstmal Ende Oktober Kohlrabenschwarz im bayerischen Fernsehen gucken.
Genau, das kann man in Endlosschleife schauen. Glaubt es uns. Also, es war uns ein Fest, diese zwei Folgen hier aufzunehmen. Und nochmals danke an alle Beteiligten. Und wir sehen uns dann in der Adventszeit. Macht's gut.
Wo sehen wir uns denn, Martin?
Ja, wir sehen uns metaphorisch betrachtet.
Ah.
Es ist halt mysterisch, du weißt es doch.
Es ist und bleibt mysterisch. Bis bald.
Okay.